Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Dann zusammen, hi.
Andreas, wir haben irgendwann im Jahre 2023 hatten wir mal den Axel Frei bei uns zu Gast von der Seifert Logistik. Damals Gewinner des iFreu Awards, glaube ich.
Gewinner des Leadership.
Genau, Leadership, deswegen. Genau,
Leadership of the Year, der Logistik Hall of Fame. Ja.
Genau, mein Fehler, es war die Episode 212, wir verlinken sie natürlich unten drin, wer da reinhören möchte. Damals ein Interview, was ich sehr beeindruckend fand, weil Axel so ein bisschen über die Mitarbeiterorientierung generell gesprochen hat, aber halt eben auch, wie man das bei Seifert Logistik umgesetzt hat. Damals startete er so ein Stück weit mit der Frage, wer steht eigentlich im Mittelpunkt? Steht der Kunde im Mittelpunkt oder steht der Mitarbeiter im Mittelpunkt? Fand ich damals sehr spannend. Kannst du dich an die Folge auch noch so gut erinnern?
Ja, ich kann mich noch erinnern und jeder von uns würde eigentlich, wenn er gefragt wird, so mitten im Tag den Kunden nennen. Ne? Customer Centricity, gängiges Wort. Am Kunden richten wir alles aus und der Kunde steht ganz oben. Der Kunde ist König. Ne? So kurz ist er, Kick ist das ausgeschrieben sozusagen. Die Kunden Customer Orientation, also du kannst es mit 27 Begriffen umschreiben. Der Kunde wird zumindest in der Außenkommunikation immer als erstes genannt. Was vom Prinzip ja nicht verkehrt ist, weil der Kunde bezahlt ja auch. So würde ich jetzt mal einsteigen.
Der Kunde bezahlt auch, richtig. Aber letzten Endes, und das war ja damals auch der Ansatz, ist ja der Mitarbeiter derjenige, der die Leistung dann halt eben erbringen muss. Und je besser er an der Stelle dann halt eben seine Leistung erbringen kann, desto besser wird ja dann also auch das Kundenerlebnis. Deswegen wollen wir die heutige Folge auch dazu nutzen, einfach mal aus der Realität 2026 so ein Stück weit darauf zu gucken. Ich glaube, wir können die Einführung an der Stelle abkürzen mit dem Ansatz, naja, also in der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist das immer noch genau das Gleiche. Ne? Also alle scheinen den Kunden in den Vordergrund zu rücken, aber alle wollen auch dann den Mitarbeiter im Vordergrund haben. Es ist dann immer sehr, sehr schwer, das irgendwie zu nivellieren und anzupassen.
Also man könnte jetzt sagen, oh, das habt ihr 2023 aufgenommen. Damals war die Logistik ja voll im Hype, ne, nach Corona.
Ja, genau.
Dann 2022, Rieseninflation und alles war knapp und die Supply Chains waren teilweise gebrochen und mussten irgendwie geflickt werden. Jetzt könnten wir auch sagen, ja klar, damals hat man gesagt, der Mitarbeiter ist wichtiger. Wie ist es denn heute, wenn wir aus so einer schwelenden Inflation, schwelenden Rezession irgendwie mit einem Wachstum von 0,3 so rumdümpeln, ne, und immer mehr. Vor allem die Automotive und die Industrie nennt Tausender Zahlen von Menschen, die entlassen werden. Könnte man jetzt ja die Frage stellen, oh, das hat sich ja dann vielleicht schon wieder erledigt, oder? Mit dem Mitarbeiter im Mittelpunkt. Weil der Kunde ist immer noch der, um den wir wirklich kämpfen müssen. Und der hat das Geld nicht mehr so locker sitzen wie 23, würde ich mir jetzt mal behaupten.
Ja, ja würde ich zur Gegenthese anstoßen und würde sagen, naja, also gerade heute gewinnen ja die Unternehmen, die ihre Mitarbeiter in gewisser Weise so zufriedenstellen können, dass diese eine vergleichsweise gute Leistung im Vergleich zum Markt bessere Leistung bekommen und das Kundenerlebnis dann am Ende dann halt eben auch ein perfekteres ist, weil genau das, was du sagst, die ganze Wirtschaft, Rezession hin oder her, ne, aber überall muss gespart werden, überall bezahlt man also an der Tanksäule richtig Kohle und überall muss man dann halt eben und erwartet dann letzten ein Stück weit dieses Erlebnis, dieses Service-Erlebnis dann halt eben auch gar nicht mehr. Deswegen, ich glaube, dass es halt eben schon wichtig ist, dass du Mitarbeiter hast, die sich so wohl fühlen, dass sie das dann halt eben auch nach außen tragen können und ausstrahlen können und dass das durchaus ein Punkt sein kann, wo du als Unternehmen dann halt eben dir einen gewissen Wettbewerbsvorteil dann halt eben erarbeiten kannst.
Jetzt könnte ich sagen, Tobias, im Service hast du recht, ne? In der Hotellerie, in der Sterne-Gastronomie, da stimme ich dem zu, aber wer bei Amazon mein Päckchen packt. Wenn das ordentlich mit Kennzahlen überwacht wird und kontrolliert wird, dann ist mir das eigentlich egal, der sich wohlfühlt oder nicht.
Es ist dir egal, aber dir als
Als
Amazon,
Kunde,
als
ne?
ja, aber dir als Amazon ist es halt eben am Ende nicht egal. Oder dir kann es am Ende nicht egal sein, weil du ja letzten Endes, keine Ahnung, hast du eine hohe Fluktuation, hast du, also die du ja unweigerlich hast, wenn du unzufriedene Mitarbeiter hast, die dann also vielleicht auf tolle Werbespots reinfallen, ohne dass wir jetzt das Beispiel Amazon nehmen, um Gottes Willen, ne, sondern einfach generell. Du fängst bei einem Arbeitgeber an, am Ende ist die Arbeit dort nicht das, was du dir erwünscht hast. Vielleicht läuft das auch nicht so, vielleicht wird mit dir auch nicht so umgegangen, wie du dir das dann halt eben am Ende wünschst. Das heißt, du wirst unweigerlich nicht deine Top-Leistung abbringen, du wirst auch nicht eine fehlerfreie Leistung ab und ganz am Ende wirst du dich irgendwo umdrehen und halt eben dann versuchen, irgendwo anders dann Arbeit zu finden. Insofern glaube ich schon, dass es ein Thema ist, was im exemplarischen Beispiel dann halt eben Amazon schon dazu verpflichtet, auf die Mitarbeiter, so wie jeden anderen Logistiker auch, auf die Mitarbeiter zu achten und ihnen eine Umgebung zu schaffen, unter der sie möglichst produktiv sein können, um ein gutes Ergebnis am Ende für die Firma dabei rausspringen lassen zu können, gleichzeitig aber halt eben im Inneren. Das heißt also, der Mitarbeiter mit seinen Arbeitsumständen halt eben auch so zufrieden ist, um genau diese Leistung oder beziehungsweise dieses Erlebnis, was er für den Kunden dann halt eben schafft, zu bringen. Jetzt ganz konkret an dem Beispiel Amazon, ohne dass es konkret ist. Ja, jetzt hat Amazon das über die letzten Jahre mal geschafft. Also Pakete, ja, Next Day nicht immer, aber spätestens nach 2, 3 Tagen ist die Ware dann, also ich würde schätzen, in 99% der Fälle da, sofern sie verfügbar war und das angezeigt wird. Wenn denen jetzt die ganzen Leute weglaufen und sie das halt eben nicht gecovert bekommen über ihre Logistikstruktur und das kommt dann also auf einmal 4 oder 5 Tage später nach der Bestellung, glaube ich schon, dass jeder Logistiker da irgendwo ein Problem hat, was er halt eben nicht damit lösen kann. Mir ist ja egal, ob der Kommissionierer glücklich ist oder nicht.
Ja, das stimmt schon, solange der Mitarbeiter ein rares Gut ist, würde ich sagen. Ja. Und aber ich glaube, ja, die Frage geht ja noch tiefer, ne? Also wenn es jetzt eine Personalabteilung fragst, ob der Mitarbeiter wichtig ist, sag mir eine Firma, die sagt, dass er nicht wichtig ist. Eigentlich sagt doch jeder heute, dass der Mitarbeiter wichtig ist, oder?
Ja, aber am Ende muss er es erleben. Also, das sehen
Genau.
wir ja in der Politik, was geredet wird und was am Ende umgesetzt wird. Das können ja gerne dann mal zwei unterschiedliche Dinge sein. Ne? Aber ich glaube, und das war ja auch damals der Ansatz von Axel in dem Interview, dass halt eben, dass es um die Umsetzung geht. Es geht nicht darum, was nach außen auf irgendwelchen Werbeplakaten steht, sondern es geht darum, was der Mitarbeiter auf dem Samstagabend, wenn er sich mit der Familie oder mit Freunden trifft, dann halt eben über seinen Job erzählt.
Ja.
Ne? Also von daher. Ja, glaube ich, ist da die Mitarbeiterorientierung wirklich das Programm. Ne? Ich muss mich um den Mitarbeiter kümmern. Ich muss mich daran orientieren, wie glücklich, wie zufrieden ist mein Mitarbeiter, damit er halt eben dann entsprechend eine gute Leistung bringen kann. Und ich muss halt eben dann am Ende daran arbeiten, dass ich ihn ja zufrieden halte, beziehungsweise dann naja, auf ein Level bewege, wo seine Lebenszufriedenheit dann vielleicht auch einfach ein Stück weit so beeinflusst ist, dass er sich in den Job entsprechend einbringen kann. Ne? Jetzt sind wir bei dem Beispiel vom Kommissionierer. Wenn der also innerhalb kürzester Zeit seine Schichtzeiten umgedreht bekommt, ne? Montag brauchst du nur 4 Stunden, obwohl 8 Stunden geplant sind, dafür musst du Dienstag dann 10 Stunden. Und hast halt eben Pech gehabt und wenn du es nicht machst, kriegst du einen drauf oder sonst irgendwas und gleichzeitig kriegst du vorgeschriebene Pausenzeiten und was weiß ich was alles. Also es gibt da ja relativ viele Themen, die zur Zufriedenheit beitragen können. Glaube ich halt eben schon, dass das ein sehr, sehr großer Hebel ist, auch in der heutigen Zeit noch.
Aber wie kommt man dann, also Mitarbeiterzufriedenheit, wenn man sich das so anhört, dann gibt es ja viele, die sagen, ja, ein Kicker, ein Obstkorb und eine Candybar, ne? Dann passt's, oder?
Ja, genau, und so ein Wäscheserver ist am besten noch. Na, ich glaube, da kann man schon so ein paar Punkte nennen. Ne? Als erster Punkt ist ja dann immer so, Also der klingt sehr nee, nicht oberflächlich, er klingt sehr, sehr abgedroschen, aber halt eben so eine gewisse Identifikation mit der Arbeit, so einen gewissen Sinn vermitteln, ne? Also ich kann ja jemanden an einem Punkt stellen und kann ihm sagen, du machst das genau in der Abfolge und das machst du immer wieder. Oder ich kann jemanden halt eben den Gesamtprozess vermitteln und kann ihm halt eben sagen, was sein Anteil daran ist, ne? Und vielleicht ist der Mitarbeiter, der, keine Ahnung, Kartonagen aufrichtet, wenn es sowas heute überhaupt noch gibt, ne? Der Sinn dessen, was er dort tut, mag ja ohne weitere Erläuterung schwer zu greifen sein. Wenn es aber der Führungskraft oder dem Unternehmen entsprechend gelingt, zu sagen, hey, du bist die Stelle dafür, dass die Kartonagen aufgerichtet werden und je besser du das machst, desto flüssiger läuft hinten dann, keine Ahnung, unser Automat durch, ne? Also desto weniger Ausschuss produziert er, desto weniger bleiben Kartonagen hängen und verhaken sich, sodass also dann am Ende irgendeiner da reinklettern muss und die Kartonage rausholen muss und sowas alles, ne? Das heißt also, du hast einen wertvollen Beitrag am Gesamtprozess. Das ist für mich dann immer so ein bisschen dieser Punkt Sinn vermitteln, Sinn übertragen, Identifikation im Gesamtprozess vermitteln. Der dem
Absolut.
Mitarbeiter ja eine Wertschätzung gibt, unabhängig von der Schwierigkeit, der Aufgabe, die er erledigen muss.
Und er wird auf vielen Ebenen sagen, hey, der Chef hat sich Zeit genommen, mir zu erklären, wo er mich da sieht und was mein Beitrag ist. Und vorher hat es mir niemand erklärt. Und ich bin nur angesprochen worden, wenn ich Fehler gemacht habe. Da kannst du wahnsinnig
Mal auf
viel
die Sack
gewinnen, ne?
bekommen. Ja, genau. Na, und zweitens ist ja, also zweiter Punkt, der mir einfällt, ist ja dann halt eben den Mitarbeiter entsprechend zu befähigen, ne? Also den Mitarbeiter vielleicht auch zu befähigen, erstens seine Arbeit vernünftig tun zu können. Keine Ahnung, ne? Also jetzt sind wir in der Logistik dann also immer die absoluten Kostenbanausen, ne? Aber wenn der also auf einer Tastatur klimpern muss, die seit 12 Jahren da hängt, wo die Hälfte des Alphabets als Tasten schon nicht mehr da ist, dann hat der Einfluss einer neuen Tastatur an der Stelle sicherlich einen relativ großen Punkt. Jetzt ist das also das Simpelste, die Mitarbeiter, die Dinge, die Tools, die Hardware an die Hand zu geben, damit der seine Arbeit dann halt eben am Ende machen kann und ihn vielleicht an der Stelle dann halt eben auch so ein Stück weit entwickeln zu können, ne? Das heißt, also vielleicht kriegt er dann eine Tastatur mit Staubschutz oder irgend sowas, ne? Oder halt eben dann auch mal irgendeine Anwendung auf dem Computer, mit dem er arbeitet, mit der dann vielleicht 2, 3 Schritte wegfallen und vielleicht mega optimalerweise kommt halt eben mal einer vorbei und sagt, sag mal, wir müssen effizienter werden, hast du eine Idee, wie man das machen könnte? Ne? Und dann kann ich mich also entsprechend einbringen. Ich weiß ja jetzt, dank dessen, dass mein Chef da war und mir den Sinn vermittelt hat, weiß ich ja, worum es dann halt eben entsprechend geht und kann dann zum Beispiel, ich weiß es nicht, beim Schnitt der Kartonage dann halt eben noch eine Anmerkung machen. Das hakt immer so, könnt ihr mit dem Lieferanten mal sprechen oder das Material war besser als das oder sonst irgendwas, ne? Und kann mich da halt eben dann entsprechend einbringen und gleichzeitig halt eben meine Arbeitsfähigkeit einbringen, beziehungsweise mein Arbeitgeber stellt halt eben dann meine Arbeitsfähigkeit, meine Produktivität, ne, um beim Thema Personalkennzahlen zu bleiben, meine Produktivität stellt er halt eben dann sicher und fördert mich halt eben so ein Stück weit.
Und das Schöne ist, dass das eigentlich für neue Vorgesetzte oder für Leute, die frisch im Job sind, das Einfachste ist, ne? Die Leute kennenlernen, sie fragen, was behindert dich bei deiner Arbeit, ist total simpel und bringt relativ schnell Akzeptanz, weil ich mich interessiere, weil ich die Ideen aufnehme. Und wenn es mir dann gelingt, es strukturiert abzuarbeiten, das muss nicht immer alles gleich gelöst sein, aber irgendwie dem das Gefühl zu geben, dass der Befähiger das mitgenommen hat, dann ist die Rollenverteilung auch relativ schnell akzeptiert, egal in was für eine Situation man da kommt. Je übler die Situation, desto besser vielleicht, ne? Wie du sagst, wenn eine Tastatur so ist, dass da schon die Beschriftung fehlt und ich gar nicht mehr weiß, welche Zahl was ist oder so, dann ist es total simpel und da kann ich halt relativ schnell Akzeptanz aufbauen als Vorgesetzter und so meine Mitarbeiterorientierung zeigen. Und zeigen, dass mir das eben sehr wichtig ist, ja.
Genau. Und als dritten zentralen Punkt finde ich persönlich immer sehr wichtig, dass man Mitarbeitern, egal auf welcher Stufe, egal in welcher Konstellation, Verantwortung überträgt. Ne? Also du kannst vielleicht dem Kommissionierer jetzt nicht die Verantwortung für den Einkauf von Ware übertragen. Aber du wirst bei einem Kommissionierer immer einen bestimmten Bereich finden, genauso wie beim Staplerfahrer, genau beim Disponenten, beim LKW-Fahrer immer einen bestimmten Aufgabenbereich, in dem man ihm eine Verantwortung übertragen kann, mit der er sich dann halt eben entsprechend einbringen kann. Je mehr Verantwortung ich als Vorgesetzter übertragen kann und diese in guten Händen weiß, desto mehr entlaste ich ja letzten Endes auch meinen eigenen Arbeitsalltag. Und weiß, dass ich die Entscheidung nicht treffen muss, weil ich jemanden habe, der die Entscheidung genau auf dem Level treffen kann, wie ich
Genau, und
das
ich würde
hätte.
sogar sagen, die Verantwortung an einen mündigen Mitarbeiter übertragen, weil der hat es zum Lager geschafft. Das heißt, der kann Auto fahren, der kann U-Bahn fahren, der kann mit dem Smartphone vielleicht mehr als sein Vorgesetzter. Der spricht vielleicht nicht so gut Deutsch wie du, aber er spricht vielleicht drei Sprachen und du nur zwei oder nur eine. Der hat auch eine Familie, um die er sich kümmern muss. Der hat vielleicht auch eine Wohnung, der hat vielleicht auch ein Haus gebaut. Der ist vielleicht irgendwo Vorstand in irgendeinem Verein oder hat andere Rollen, die du nicht kennst, wo er aber zeigt, dass er durchaus mehr kann als das, was vielleicht die Brille des Vorgesetzten, die ihm zugesteht. Und da kann ich aus der Erfahrung sagen, da sieht man halt wahnsinnig viele Leute sehr schnell wachsen, wenn man das mal ausprobiert. Also man macht auch vielleicht schlechte Erfahrungen, aber wenn man diese Verantwortung überträgt, wie du sagst, im Sinne der Mitarbeiterorientierung, also sich an ihm orientieren und auch auf ihn was auflasten, durchaus, dass er Verantwortung trägt, kommt
Es
immer
ist ja dann auch
x-fach
wieder
zurück.
Sinnvermittlung, ne? Na, es ist ja dann
Ja, es
eben.
ist, er hat einen größeren Stake an dem Ganzen, er ist mehr involviert, er hat eine andere Rolle innerhalb des Teams. Wenn ich jemanden schon abcancel und sage, ja, der ist nur eine Aushilfe, da habe ich den Fehler im Kopf gemacht, ne? Und wenn ich aber sage, jede Aushilfe ist aber jemand, der von außen mit einem frischen Blick reinkommt und vielleicht was mitbringt, was ich noch nicht habe, das dreht dann die Pyramide um relativ schnell. Und das hat dann mit zu tun, was der Vorgesetzte vielleicht für ein Menschenbild hat. Ich kriege die Theorien immer zusammen, aber die ist auch schon uralt, ne? Dass im Endeffekt die Mitarbeiter sich so entwickeln, wie das, was ich ihnen als Vorgesetzter auch zugestehe. Und wenn ich sie in die Schublade stecke, der kann eh nichts, dann können sie auch nichts. Und wenn ich sie in die Schublade stecke, der ist ja genauso wichtig wie ich, dann kann da sehr viel draus werden.
Na, ist ja am Ende dann auch Führungsaufgabe und ganz wichtig zu verstehen, ne? Also so wie jeder Kunde individuell ist, ist jeder Mitarbeiter auch individuell.
Genau.
Das heißt, du kannst nicht zum Mitarbeiter hingehen und sagen, hey, ich habe gelesen, ich soll die Verantwortung übertragen, du bist ab sofort für XYZ zuständig, ne?
Ja, du kannst jetzt
Sondern du
nicht jedem
musst, du, ja
Generalschlüssel
genau,
geben, ne,
du
sondern
musst den
du musst
Mitarbeiter
schauen.
lesen können, ne? Und musst halt eben dann letzten Endes auch seine Motivation erkennen können, Verantwortung übernehmen zu wollen. Ne? Also ich kenne zwei Kollegen, die haben einen Podcast zusammen, die haben beide mal irgendwo nach dem Studium in so einem, oder beziehungsweise in so einem dualen Studium und als Trainee weitergemacht. Das sind ja dann genau die Programme gewesen, in denen man uns dann stückchenweise Verantwortung gegeben hat und wir diese Verantwortung dann halt eben tragen wollten und ausbauen konnten oder festgestellt haben, das ist dann also nicht unser Bereich. Und so kannst du es halt eben mit dem Mitarbeiter auch durchspielen. Du kannst nicht jeden Mitarbeiter gleich behandeln, sondern du musst es dann halt eben, du musst auf ihn hören, du musst dich mit ihm beschäftigen, um feststellen zu können, in welchem Bereich ändert er sich, ne? Oder beziehungsweise entwickelt er sich. Und wie heißt es immer so schön, ein Indianerstamm besteht nicht nur aus Häuptlingen, sondern halt eben aus sehr vielen Kriegern. Du wirst einen Teil dabei haben, die Verantwortung vielleicht scheuen aus irgendwelchen Gründen, aber dennoch in dem Rahmen, in dem sie sich bewegen, halt eben dann Verantwortung übernehmen wollen. Ne? Und da ist ja dann die große Kunst der Führung, das halt eben entsprechend zu erkennen und die dann entsprechend zu befähigen, diese Verantwortung nehmen zu wollen und dann auch ausleben zu können.
Das Coole an der Logistik ist eigentlich, dass du es auch einfach ausprobieren kannst. Ne? Völlig egal, was dein Menschenbild sagt. Du kannst ja sagen, ich gebe jedem eine Chance. Wir sind keine Herzchirurgen. Ne? Du kannst auch sagen, paar Sachen, die können auch mal schief gehen, wenn ich das schön verteile und jeden Monat jedem Mitarbeiter mal die Chance gebe. Da kann sich ja auch derjenige beweisen, der da Bock drauf hat. Also fand ich immer, also bringe ich jetzt mal ein Beispiel. Irgendwie so, ist ein Mitarbeiter verlässlich? Ja, merke ich relativ schnell. Und meistens haben wir in der Logistik jetzt, wie gesagt, nicht die Themen, wo jemand stirbt, wenn er nicht verlässlich ist. Dann probierst du es mal aus. Und wenn das nicht funktioniert, dann lässt es halt. Und wenn sich's beweist, dass es gut funktioniert, dann kriegt vielleicht jemand eine Chance, der in einem anderen Berufsfeld keine Chance bekommen würde, weil die Formalie fehlt. Ne? So.
Insofern können wir, glaube ich, abschließend dann vielleicht so den Wrap-up machen können, sagen, also die Mitarbeiterorientierung ist nach wie vor elementar, auch wenn das im Umkehrschluss nicht bedeutet, dass es der Kunde egal ist, ne? Sondern es ist immer ein Balanceakt zwischen den beiden. Der Kunde ist am Ende der, der es bezahlt, um deiner These im Eingang recht zu geben. Der Kunde ist der, der es bezahlt, aber der Mitarbeiter ist der, der die Leistung macht. Und je besser die Leistung am Ende dann halt eben ankommt, desto zufriedener wird der Kunde sein und im Zweifel dafür sorgen, dass er mehr zahlt. Ob er jemand anderen zu dir bringt, ob er ein besseres Produkt kauft, sei mal dahingestellt. Also ein motivierter, zufriedener Mitarbeiter wird immer dafür sorgen, dass es auch einen zufriedenen Kunden gibt. Und das kann in einer wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung nur vorteilhaft für den Mitarbeiter sein, Quatsch, für das Unternehmen sein.
Und ein gut motivierter Mitarbeiter erkennt ja vielleicht auch irgendwann seine Situation, ne? Also es natürlich ist so, dass jeder immer mehr verdienen möchte. Ich kenne keinen, der es nicht will. Aber irgendwie sieht man bei den Mitarbeitern, die da entsprechend behandelt wurden, nach einer Zeit ja auch eine gewisse Zufriedenheit. Und das sagt man dann auch, ich fühle mich hier so wohl, ich möchte hier in Rente gehen, ne? Und das muss nicht so sein heute, aber es lohnt sich durchaus, weil es auch viele erkennen, was sie dann an diesem Arbeitgeber haben.
Ja, cool. Ich glaube, damit haben wir den Blick der Mitarbeiterorientierung von Axel damals so ein Stück weit aktualisiert und vertieft. Fand ich eine ehrlicherweise nur ganz grob vorbereitete Folge, weil wir spannend fanden, da uns einfach mal so ein Stück weit reinzureden. Es hat sehr gut geklappt. Insofern hoffen wir, dass ihr daraus was mitnehmen konntet, den einen oder anderen Punkt für euch dann nochmal bewegt. Und ja, lasst uns gerne Feedback da, schreibt uns in die Kommentare oder schreibt uns entsprechend an, wenn ihr sagt, ja, sehe ich ähnlich oder sehe ich ganz anders. Würde uns mal sehr interessieren. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und hören uns nächste Woche mit der nächsten Folge. Bis dahin, danke und ciao, ciao.